Für Tote Eintritt verboten. Timothy Titcher. Ein humoristischer Krimi, gelesen von Franzi Herold. Der Journalist Timothy Titcher hat guten Grund, ein Schild mit der respektablen Aufschrift »Für Tote Eintritt verboten« an seiner Haustür zu nageln. Denn was in dem amerikanischen Kleinstädtchen, besonders aber vor Titchers Tür passierte, war in der Tat höchst ungewöhnlich. Zarten Gemütern sei deshalb der Rat gegeben, das Buch schnell wieder aus der Hand zu legen. Denn was erwartet den unerschrockenen Leser? Zur allgemeinen Überraschung seiner Freunde erhält Timothy Titcher, der bisher weder im Beruf noch in der Liebe nennenswerte Erfolge aufzuweisen hat, von der geradezu atemberaubend attraktiven Jennifer die Zustimmung zu einem Besuch in seiner Junggesellenklause. Zur verabredeten Stunde klingelt es Sturm an seiner Tür. Doch als Timothy erwartungsvoll öffnet, sinkt ihm nicht Jennifer, sondern ein männlicher Leichnam in die Arme, der später als der dollarschwere Bankier Harold Ingersoll aus New York identifiziert wird. Damit beginnt eine Reihe von spannungsgeladenen Tagen, nicht nur für Timothy Titcher, sondern für die ganze Stadt, für die Ingersoll der erste, doch nicht der letzte Ermordete ist. Kapitel 1. Ich gebe zu, ich war aufgeregt. Heute hatte ich eine Niederlage erlitten. Heute Morgen in der Redaktion. Jetzt bot sich eine Gelegenheit, mich zu rehabilitieren. Aber das hing nicht allein von mir ab. Ich stand mitten im Wohnzimmer, in der Hand einen Strauß blauer Blüten, die mir die Blumenfrau an der Ecke aufgeschwatzt hatte. Und mein Blick wanderte von Gegenstand zu Gegenstand, ohne etwas zu finden, was als Vase geeignet war. Die leere Konservenbüchse auf dem Schrank hinter den alten Zeitungen? Nein. Die Whiskyflasche, die hinter der breiten französischen Couch hervorschaute? Keine Rede. Und wenn ich die Blumen zwischen die Bücher auf dem Regal stopfte? Nein, auf keinen Fall. Daran durfte ich gar nicht denken. Ich fühlte einen forschenden Blick im Rücken und wusste, wem er gehörte. Trotzdem drehte ich mich um und setzte mich dem Feuer meiner Wirtin, der ehrenwerten Cassandra Harrington, Witwe und Rentnerin, aus. »Haben Sie den Beruf gewechselt?« fragte sie mich mit Honigstimme und ihr Medaillon am schwarzen Samtband hüpfte auf und ab. »Ich? Wieso? Ich verstehe nicht.« »Ich sehe, dass Sie sich mit Blumenzucht beschäftigen«, fuhr sie fort. »Bisher wollten Sie mich überzeugen, dass Sie Journalist sind.« Ich kann Gespräche solcher Art nicht ausstehen. Zu 99% enden diese Herausforderungen mit Streit, Drohungen, Kündigungen. Aber heute hatte ich keine Zeit zum Streiten. Ich sah nach der Uhr und stellte fest, dass es bereits 9:12 war. Und um 9? »Ich weiß nicht, wohin mit den Blumen«, sagte ich und wies auf den Strauß in meiner rechten Hand. »Kultivierte Menschen stellen Blumen in Vasen«, belehrte mich Cassandra. »Aber ich habe keine.« »Kultivierte Menschen haben Vasen«, fuhr sie fort, und ihre Augen leuchteten vor Genugtuung. Eine solche Gelegenheit hatte sie nicht oft. »Ich wollte mir eine von Ihnen leihen, aber wenn Sie auch keine haben?« Der Stachel traf. »Ich habe mehrere Vasen«, antwortete sie zuckersüß. »So viele, dass ich auch solchen Menschen eine leihen kann, die gar keine besitzen.« Sie machte kehrt und rauschte hinaus. Schade, dass ich im Atomzeitalter lebte. Für solche Gelegenheiten hätte ein langes Kleid mit großer raschelnder Schleppe zu ihr gepasst. Sie kam mit einer Vase von zweifelhafter Schönheit gerade in dem Moment zurück, als ich durch Drapierung des Tischlampenschirms eine intime Atmosphäre hervorzuzaubern versuchte. »Sie erwarten offenbar jemand«, sagte sie, während sie die Blumen in die Vase stellte. »Eine Dame?« Ich spürte, dass mir die Wangen langsam rot wurden, aber meine Stimme blieb fest. »Nein, einen Freund. Wir wollen Karten spielen.« reagierte sie völlig logisch. »Und wozu die Blumen? Das Halbdunkel? Das reine Hemd? Nun sagen Sie bloß noch, dass Sie so Karten spielen wollen. Ich wandte ihr den Rücken. Die Mädchen von heute lieben keinen Likör. Schon gar nicht Nusslikör, hörte ich sie sagen. Nehmen Sie das weg und stellen Sie Cognac auf den Tisch. Oder Whisky, fuhr sie fort. Ich glaube, Sie erwarten eine Person, die nur Whisky gewöhnt ist. Jetzt verließ sie mich definitiv, was nicht bedeutete, dass ihr entgehen würde, wer kam, wann er fortging und, falls ihr das gelang, was sich in diesem Zimmer ereignete. Ich schaute die Flasche mit der bräunlichen Flüssigkeit an und nickte. »Ich glaube, du hast recht, du Hexe. Welches Mädchen trinkt schon dieses widerliche Zeug?« Ich griff nach der Flasche, um sie vorzunehmen. Im Halbdunkel fasste ich daneben und kippte sie um. Der Korken löste sich, etwas Flüssigkeit ergoss sich über den niedrigen Tisch. Gestank verbreitete sich. Ich war wütend. Mit einem Tuch wischte ich nervös den Fleck weg. Dann brachte ich die Flasche in die Teeküche und schüttete den Rest in den Ausguss. Als ich ins Zimmer zurückkehrte, stellte ich fest, dass Nusslikör einen verdammt intensiven Geruch hat. Sie würde hoffentlich nichts bemerken. Auf den Tisch stellte ich eine Flasche Whisky und Soda. Gebäck war schon da. Ich sah nach der Wanduhr. Noch 2 Minuten. Meine Hand zitterte. Ich seufzte und holte tief Luft. Sie wird doch kommen. Versprochen hat sie es. Der heutige Tag war nicht glücklich gewesen. Am Morgen... Ich ging wütend im Zimmer auf und ab, denn mir fiel mein Chef ein. Also, es war wirklich eine Schweinerei, wie dieser eingebildete Trottel mit mir umsprang. Durfte man so mit einem Menschen reden, der aus Wyoming hergekommen war, mit einer volljährigen Persönlichkeit, einem Wesen, das fleißig und bewusst seine Pflicht erfüllte, für die es übrigens ein so erbärmliches Gehalt bezog? Zum Beispiel die Sache mit der Hundeausstellung. Ich behaupte nicht, dass es eine fantastische Reportage im Stil der Live-Reporter war. Aber sagen Sie mir bitte, wie viele solche Live-Reporter gibt es eigentlich? Und unter welchen Bedingungen arbeiten Sie? Und unter welchen ich, wenn wir schon die Arbeit vergleichen wollen? Aber es war auch kein ABC-Schützengestotter, wie dieser räudige Ire es nannte. Es war ein für einen Anfänger ordentlicher Bericht. Auf klassische Manier aus ein paar konkreten Tatsachen und einigen witzigen Bemerkungen komponiert, ein Material, das jeder auch nur ein wenig erfahrene Redakteur untergebracht hätte. Aber er? Wissen Sie, was er sagte, als er meinen Artikel gelesen hatte?
Mein lieber Junge!
Und dabei kratzte er sich mit dem Zeigefinger an der Stirn, die, wie Sie vielleicht wissen, bis zu den Fußsohlen nicht endet. Dies ist das beste Brechmittel, das seit dem Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten produziert wurde. Bringen Sie es in einer Arzneimittelfabrik unter oder schwatzen Sie es der Armee auf, die alles kauft. Aber quälen Sie nicht meinen armen Magen damit. Ich war so wütend, dass meine Brillengläser beschlugen. Aha, das ist also für Sie ein Brechmittel, brüllte ich los. Gut, dann sollen Sie wissen, was Sie für mich sind. Der größte Dummkopf auf dem Erdball, in dessen Hirn ein geradezu bemitleidenswertes Vakuum herrscht. Außerdem sind Sie ein primitiver und unbehauener Grobian, der eines Tages auf dem elektrischen Stuhl enden wird, worüber ich mich nicht wundern würde. Mike O'Keefe wäre der Mund offen geblieben, hätte ich ihm das am Morgen in der Redaktion gesagt und nicht jetzt in der Einsamkeit meiner Wohnung. Er hätte gejapst wie ein Wels und die Augen wären ihm aus den Höhlen gefallen. Aber in dieser verdammten Redaktion nahm ich eine würdige Haltung an und antwortete ihm durch Schweigen, während ich die Papierbogen aufhob, die er unter ordinären Flüchen dahingeworfen hatte. Denn auch das war eine starke Antwort. Nur, dass ich nicht wusste, ob ein solcher Idiot, der nicht ahnte, dass außer Mickey Spillane noch gewisse Herren Balzac, Tolstoi und Whiteman existieren. Überhaupt alle Schärfe würdevollen Schweigens und stolzer Erhebung über die Niedrigkeit von Menschen seines Schlags spüren konnte. Vielleicht hätte ich doch... Das Bild an der Wand, eine Watteau-Reproduktion, hing ein wenig schief und ich richtete es gerade. Ich wählte auch eine Platte aus, die als Einführung in die intime Atmosphäre dienen sollte. Es war das alterprobte Night and Day, dem schwer eine Frau widerstehen kann, wenn sie im Halbdunkel mit einem Mann wie mir sitzt. Alles war in Ordnung, konstatierte ich und putzte noch einmal meine Brille. Ich rückte auch die Krawatte zurecht und steckte ein ultraweißes Tüchlein in die Brusttasche. Ich wischte sogar den rechten Schuh am Couchbezug ab, obwohl ich überzeugt war, dass er wie ein Bergsee glänzte. Und dann atmete ich tief ein und hielt die Luft an, um besser den Ton der Klingel zu hören. Gut, dass ich nicht ausdauernd bin und meine Absichten nicht bis zu Ende durchführe. Deshalb atmete ich die Luft wieder aus und rettete mir dadurch das Leben. Hätte ich nämlich den Atem bis zum Klingelzeichen angehalten, wäre ich schon lange tot. Die Minuten vergingen und es war nichts zu hören, außer den Schritten meiner Wirtin in ihrer Wohnung, von der mich nur eine dünne Wand trennte. Ein ketzerischer Gedanke ging mir durch den Kopf. Ist Jennifer das alles wert? Ein Weilchen war ich unschlüssig, dann siegte das Gefühl. Ja, sie ist es. Ich bin in sie verliebt und das ist Grund genug. Ich habe mich heute Morgen verliebt. Im selben Augenblick, als sie meine Einladung annahm. Und das tat sie nach einer halben Minute, nachdem sie durch das Fenster der Redaktion gesehen hatte, wie dieses Ekel George Middleton in seinem neuen Chevrolet eine hübsche Blondine entführte. Sie wissen vermutlich nicht, dass ich schon längere Zeit versuchte, Jennifer zum Plattenhören einzuladen. Da war ich noch nicht in sie verliebt. Ich wollte meinen Kollegen imponieren, bei denen Jennifer wegen ihrer schönen Beine, noch schöneren Hüften und des schönsten Busens in ganz Prenticeville hoch im Kurs stand. Außerdem erzählte man, dass Jennifer akademisch küsste. Und jeder Junge aus der Stadt, der etwas auf sich hielt, wollte das ausprobieren. Selbstverständlich auch ich. Sie mögen es glauben oder auch nicht. Jennifer nahm meine Einladung nie an. Sie tat sogar, als wäre ich Luft, obwohl ich ihr zahllos oft Pakete und Päckchen nach Hause getragen und einmal sogar eigenhändig einen Autoreifen repariert hatte. Mich tröstete nur die Tatsache, dass ich auch viele andere Jungen, wenigstens soweit mir bekannt war, nicht mit Erfolgen bei Jennifer rühmen konnten. Weshalb man sie hinter dem Rücken wegen ihres etwas langen Unterkiefers und der großen Zähne Pferdeschnauze nannte. Bei ihr kamen nur Gelegenheitsfreunde an, und zwar solche, die aus den Großstädten kamen, und dieser unglückselige George Middleton. George war ein Kapitel für sich. Ich möchte nicht viel Worte auf ihn verschwenden, denn er ist es nicht wert. Ich will nur erwähnen, dass er außer dem verdammten Mike O'Keefe und mir der einzige professionelle Journalist in unserer Trommel war. Dass er das Protégé des Chefs war, der von ihm jede Dummheit druckte, dass er einen reichen Vater hatte, der ihn regelmäßig mit neuen Autos versorgte, dass er physisch schön war und singen konnte, dass er außerdem dumm, eingebildet, unsympathisch und der Profession eines Journalisten und Eroberers nicht gewachsen war, will ich gar nicht erwähnen. Aber um zur Zusage Jennifers zurückzukehren. Es war an diesem Morgen, als hätte die Vorsehung selbst sie in die Redaktion geführt. Kurz nach meinem Streit mit O'Keefe und ihren Blick durch das Fenster auf Georges Wagen gelenkt. Ich sah, dass sie blass, rot und wieder blass wurde. Aber als sie sich etwas später mir zuwandte, spiegelte sich Übermut in ihrem Blick. »Timothy«, sagte sie und befeuchtete mit der Zunge die Oberlippe. »Ich habe gehört, dass du die kompletteste Plattensammlung in ganz Prenticeville besitzt.« »In den ganzen Vereinigten Staaten«, antwortete ich. »Wirklich? Ich möchte deine Platten hören.« Ihre Hand lag auf meiner Schulter. Ich spürte Schweiß auf der Stirn. »Ich komme heute Abend zu dir«, sagte sie dicht vor meinem Gesicht. »Wir werden Platten hören, ein bisschen schwatzen und so weiter, weißt du?« Ich wusste, dass ich in Jennifer bis über beide Ohren verliebt war. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich vergötterte ihr rötlich-kupfernes Haar, bewunderte ihren Körper, durchbohrte mit den Blicken ihre Brüste, streichelte in Gedanken ihre Beine und Hüften. Ich war sogar von ihrem sommersprossigen Gesicht begeistert, ihrem langen Unterkiefer, den vorstehenden Zähnen. Mein Herz klopfte heftig. Mein Adamsapfel hüpfte in Synkopen auf und ab. Das Blut stieg mir ins Gesicht. Auf einmal vergaß ich alle Unbill im Leben. »Jennifer«, stotterte ich und meine Brille beschlug. »Willst du?« fragte sie zärtlich und entschied selbst. »Ich komme gegen 9.« »Nein, genau um 9. Warte auf mich.« »Und sieh zu, dass nicht zu viel Gelichter bei dir ist.« Ihre Hand wanderte zu meiner Wange, streichelte sie sanft, ging ohne Kommentar über den kleinen Eiterpickel an der Nase hinweg und verhielt am Ohr, das sie schelmisch zauste. Ihre sinnlichen Lippen waren feucht und die Zähne schauten engelsgleich hervor. Und jetzt war es 9.17 Uhr und sie war noch nicht da. Oh, Jennifer! Wissen Sie, es ist wunderbar, verliebt zu sein. Mit meinen 27 Jahren überzeugte ich mich davon schon zum 4. Mal. Die erste war Evelyn, dann die Kleine mit den schwarzen Zöpfen, die gegenüber der Schule wohnte, dann Vivian, die ich sogar geküsst hatte. Und jetzt? In diesem Augenblick schrillte die Klingel, energisch, ungeduldig. Lieber Gott, sie war da. Instinktiv griff ich mir an die Kehle und schob von dort mein Herz in die natürliche Lage zurück. Ich zog die Krawatte fest, umfasste noch einmal mit einem Blick das Zimmer, die Couch, den Lampenschirm, den Plattenspieler, die Flasche, die Gläser, die Blumen, alles. Atmete ein, um festzustellen, ob dieser verdammte Nusslikör noch stank. Gott sei Dank, nein, und räusperte mich. Meine Hand zitterte, als ich nach der Klinke langte. Aber ich beherrschte mich. Ich biss fest die Kiefer zusammen und atmete so tief ein, dass es für einen einwöchigen Aufenthalt in luftleerem Raum gereicht hätte. Ging in die Halle und näherte mich energisch der Wohnungstür. Im Vorübergehen konnte ich die halb geöffnete Tür registrieren, die aus der Halle in die Wohnung der ehrenwerten Cassandra Harrington führte. Ein neugieriges Auge unter der verrutschten Perücke und das Medaillon am schwarzen Band. Dann griff ich mit der rechten Hand nach dem Patentschlüssel und stieß mit der linken die Tür auf. »Endlich, Liebes«, sagte ich mit Casanova-Stimme. Ich streckte die Hände nach Jennifer aus und packte das Revers eines fremden Mannes, der mit Gewalt versuchte, an mir vorbei in die Halle einzudringen. Er trug einen Panama-Hut, war klein, noch kleiner als ich, wirkte aber kräftig. Der Druck, mit dem er mich beiseite schieben wollte, zwang mich, alle Kraft zum Widerstand einzusetzen. Die Tür der Wirtin schloss sich geräuschvoll. »Mister, Sie«, protestierte ich und ging zur Gegenoffensive über, indem ich ihn zur Treppe drängte. »Wenn Sie etwas wollen, machen Sie gefälligst den Mund auf«, sagte ich scharf, während ich ihn noch immer am Kragen gepackt hielt. Auf einmal spürte ich, dass der Schweigsame das Gleichgewicht verlor. Hätte ich ihn nicht festgehalten, wäre er wahrscheinlich auf den Rücken gefallen, hätte sich vielleicht auch verletzt. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Ein Unfall auf der Treppe in dem Augenblick, wo Jennifer kommen musste. Ich zog ihn wieder an mich und er lehnte an meiner Brust, das Gesicht an meinem Hals. Seine Hutkrempe schob meine Brille hoch, sodass ich jede Ahnung verlor, wer oder was da vor mir war. »Mensch, Sie sind ja betrunken«, rief ich zornig, befreite eine Hand und verschaffte mir wieder Sicht, indem ich die Brille an ihren Platz rückte. Erst dann spürte ich, dass seine Nase kalt war, geradezu eisig. »Aber«, meine Stimme überschlug sich. Ich trat einen Schritt zurück und der Fremde folgte mir, zuerst stolpernd, dann sackte er vor meinen Füßen zusammen. Ich drehte ihn auf den Rücken. Der glasige, starre Blick seiner Augen war nicht auf mich gerichtet, sondern auf etwas hinter mir, auf die Decke, die Lampe, was weiß ich. Ich schüttelte ihn. Er reagierte nicht. Ich fasste ihn an der Hand. Sie war eisig und fiel leblos herab, als ich sie losließ. Ich hielt einen Finger dicht vor sein Auge. Er starrte weiter die Decke an, ohne dass sich das Lied bewegte.
»Herrgott«,
ächzte ich hilflos. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr, dass der Mann zu meinen Füßen tot war. Statt Jennifer hatte mich eine Leiche besucht.